Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Meine heutige Interviewpartnerin hat 15 Jahre im Finanzwesen gearbeitet und sich dann im Frühling entschieden, eine Immobilienagentur zu gründen. Also ein Bereich, wo es schon lange gibt und wo es auch sehr viele Anbieter gibt. Und das Spezielle daran ist eigentlich, dass sie 31 ist und zwei kleine Kinder hat, die jetzt gerade 3 und 1,5 sind. Und darum, dass es schon noch ein spezieller Moment ist zum Gründen. Ihre Firma heisst Viareal und sie heisst Laurence Müller. Herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Der Podcast für Schweizer Unternehmerinnen und Unternehmer. Die Podcast-Folge wird unterstützt von Relay. Relay ist die einfachste Bitcoin-App in Europa, gemacht in der Schweiz. Du kannst einfach per Banküberweisung Bitcoin kaufen und bekommst es direkt in deine eigene Wallet überwiesen. Das heisst, du haltest deine Bitcoin selber. Ich persönlich investiere seit dem März 2021 wöchentlich via Dauerauftrag mit Relay in Bitcoin und bis jetzt bin ich mit der Rendite sehr zufrieden. Du musst selber wissen, ob du in Bitcoin willst investieren, aber wenn, dann mach es mit Relay. Und mit dem Code «Mach dein Ding», alles gross geschrieben, sparst 0,1% Gebühren. Und darum freue ich mich sehr, mit dir zu reden. Hoi Laurence, schön bist du, wie geht's?
Hallo Nico, danke vielmals, darf ich heute hier sein. Mir geht's gut, danke, und dir?
Mir geht es auch sehr gut. Wir hatten schon ein langes Vorgespräch gehabt. Wir haben dort noch darüber geredet, dass ihr auch noch kürzlich gerade eine Wohnung in Dubai gekauft habt. Und gegen Ende des Podcasts möchte ich unbedingt auch noch mal auf das eingehen, weil es sehr spannend ist.
Sehr gerne.
Aber zuerst kommen wir zu deiner Geschichte. 15 Jahre Finanzwesen, ich glaube auf der Bank.
Ja.
Warum gewechselt? Warum bist du von dem sicheren Job, wie es andere sagen, ins Unternehmertum, in Selbstständigkeit gestartet?
Ja, da muss ich vielleicht kurz ein bisschen ausholen. Ich habe 15 Jahre auf der Bank gearbeitet. Ich habe dort in den letzten Jahren zahlreiche Kunden dürfen begleiten, wenn es darum gegangen ist, Wohneigentum zu erwerben oder auch zu verkaufen. Und das hat mir grundsätzlich sehr viel Spass gemacht. Ich habe in dieser Zeit aber auch zahlreiche Weiterbildungen gemacht. Und habe dann schon gemerkt, obwohl mir das mega Spass macht, den Kontakt zu den Menschen, die Leute beim Traum vom grossen Wunsch zu begleiten, habe ich dann gleich gemerkt, irgendwie mir fehlt die Herausforderung. Und du hast schon erwähnt, ich bin dann im 2022, 2023 jeweils Mami geworden. Und ich habe gemerkt, doch, ich möchte auch Zeit mit meinen Kindern verbringen. Ich möchte aber irgendwie mich beruflich auch weiterentwickeln und so habe ich mir Gedanken gemacht, was könnt ihr in Zukunft machen? Und ich muss sagen, es ist nicht von Anfang an klar gewesen, dass ich eine Immobilienagentur möchte gründen, dass ich möchte einen Schritt in die Selbstständigkeit wagen, sondern ich habe mir zuerst natürlich schon Gedanken gemacht, könnte ich mich vielleicht intern auf der Bank oder bei einer anderen Bank zum Beispiel als Immobilienexpertin, Vorsorgeexpertin weiterentwickeln. Ich wohne im Kanton Solothurn. Die Jobs gibt es einerseits nicht wie Sand am Meer und sie meistens in Zürich. Und so ist für mich schnell klar geworden, okay, wenn ich das würde wollen, einerseits mit einem 60-70% Pensum schon mal schwierig. Meistens weiss ich dann eher so ein 80% Pensum und ich bin eigentlich nicht bereit, irgendwie am Morgen um 5:30 aus dem Haus zu kommen, aus dem Haus zu gehen, spätestens irgendwie oder frühestens irgendwie 6:30 wieder daheim anzukommen. Und dann habe ich mir weitere Gedanken gemacht, was sonst noch eine Option sein könnte. Und Selbstständigkeit tatsächlich ist schon immer ein Thema gewesen, das ich mir auch vorstellen konnte. Ich komme aus einer Firma, ja, viele von meinen Geschwister oder mehrere Geschwister plus mein Papi sind selbstständig. Und so ist mir das Thema auch nicht unbekannt gewesen. Das ist mir so ein bisschen der Hintergrund gewesen, was es alles für Optionen gegeben hat.
Und wenn selbstständig, ist aber von Anfang an klar gewesen, dann ist es eine Immobilienagentur, einfach weil dich das Thema fasziniert hat. Oder warum genau das? Eben, also ich habe keine Ahnung von dem Markt. Aber ich habe das Gefühl, da gibt es ja schon Anbieter eben wie Sand am Meer. Dann gibt es ein paar Franchise-Systeme wie irgendwie Remax oder so, wo überall ihre Makler haben, wo du das irgendwie ein Vertrauen schaffen. Ganz viele Treuhandunternehmen, die irgendwie noch eine Immobiliensparte haben, die so etwas machen. Warum hast du gefunden, mal, ich mache das trotzdem und genau da rein wollte ich.
Ja, also es war für mich tatsächlich immer klar gewesen, wenn ich mich selbstständig mache, dann wird es eine Immobilienagentur sein, weil das Thema Immobilien begeistert mich. Mein Mann selber ist Bauingenieur und das war eben schon noch ein anderes Thema gewesen, dass wir uns überlegt haben, ob wir eher in seiner Branche, obwohl die Branchen sind sehr eng miteinander verbunden, das wäre noch eine andere Option gewesen. Aber wenn es um meine Selbstständigkeit gegangen ist, habe ich immer gewusst, das ist nicht irgendwie Finanzplaner sein, sondern das müsste im Bereich Immobilien sein. Und meine Bankerfahrung hat einfach gezeigt, es gibt sehr viele Anbieter, aber ja, das Image von diesen ganzen Makler ist nicht das Beste und ich glaube, es gibt schon gewisse Sachen, die man besser machen kann. Man kann nicht alle in einen Topf werfen, es gibt ganz bestimmt sehr viele gute Anbieter, aber leider gibt es auch sehr viele Kunden, die auch schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ich selber, ich bin auch ein paar Immobilien anschauen und habe nicht die besten Erfahrungen gemacht, obwohl das eine Firma ist, die sehr renommiert ist. Ja, von dem her, ich habe gedacht, ich kann das probieren. Ich setze auf meine Werte, bleibe diesen Wert treu und hoffe so, dass ich dann in ein paar Jahren gleich Platz habe in dieser Branche, wo es schon viele Anbieter gibt.
Was konkret hast du denn gedacht, könnte man besser machen? Also aus eigener Erfahrung oder eben auch aus der Erfahrung mit den Kunden auf Bankenseite, wo irgendwie über ihre Makler dann manchmal nicht nur das Beste erzählt hat. Weißt, wo hast du für dich erkannt, wo du so kannst, etwas besser machen?
Ja, das sind mehrere Sachen. Vielleicht zuerst mal zu einer Erfahrung, die ich jetzt kürzlich erlebt habe. Also ich und meine Mama, wir sind eine Immobilie anschauen, die uns interessiert hat. Das Exposé ist super dahergekommen, muss ich sagen. Und es ist eine grosse Firma, die schweizweit bekannt ist. Und wir sind dann vor Ort gewesen, weil das Objekt hat uns nach wie vor interessiert kam. Ich habe dann eine Frage gestellt und die Maklerin hat zu mir gesagt, ich bin auch zum ersten Mal da. Und dann habe ich gedacht, also, wie bitte? Und ich habe dann noch ein paar weitere Fragen gestellt und das hat immer geheissen, ja, ihr kommt am Nachmittag noch ein Mail über mit der ganzen Information. Also, mir hat wirklich keine einzige Frage können beantworten. Ist jetzt vielleicht wirklich gerade sehr ein schlechtes Beispiel. Ich habe schon Erfahrungen gemacht, was okay war, aber wo einem zum Beispiel nicht viel Zeit gegeben wird. Und ich finde einfach, sehr viele Unternehmen heutzutage wollen sehr viele Sachen automatisieren. Wir wollen, dass alles schneller geht, aber man darf nicht vergessen, der Immobilienkauf für sehr viele Leute ist etwas Einmaliges. Und das kann man nicht in 15 Minuten entscheiden, ob jetzt das richtige Objekt ist. Und das ist meine Erfahrung, die ich auf der Bank gemacht habe. Also Kunden ja, werden nicht ins Zentrum gestellt. Es sagt zwar jede Firma, dass der Kunde im Zentrum steht und dass Kundenbedürfnisse wichtig sind, aber nachher, wenn man vor Ort ist, nimmt man sich keine Zeit für einen Kunden. Und das ist etwas, was mir wirklich sehr wichtig ist. Klar, tue ich auch abklären, kommt das Objekt überhaupt für einen Kunden in Frage? Also heisst jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Exposé verschicke, finde ich es eigentlich super, wenn man nachher noch mit dem Kunden telefonieren kann. Und wenn man nicht online einen Termin abmachen muss, weil so kann ich noch einmal fragen, ist das wirklich das, was er sucht? Weil es ist schade, wenn ich nachher eine einstündige Besichtigung mache und nachher kommt raus, das Objekt ist zu weit weg vom Arbeitsort. Für das hätte man nicht eine Besichtigung machen müssen. Aber ich finde, wenn Grundsätze stimmen, dann sollte man sich nachher für einen Kunden Zeit nehmen. Und dann ist es halt auch mal so, dass eine Besichtigung wirklich eine Stunde geht.
Verstehe ich. Ich kenne den Markt nicht, wie gesagt. Aber am Schluss ist es ja wahrscheinlich irgendwo immer auch eine Frage eben vom Pricing. Man muss ja am Schluss irgendwo als Unternehmen Geld verdienen. Mhm. Und um eben können sagen, hey, ich kann ja wahrscheinlich haben die halt einfach irgendwie Quoten und wissen, bis ich jetzt im Verkauf fahre, habe ich so und so viele Besichtigungen. Also kann ich nicht jede Besichtigung so und so lange haben, sonst funktioniert es einfach am Schluss finanziell nicht mehr. In dem Fall hast du dort eben eigentlich eher das Konzept, dass du das von Anfang an probierst, noch mehr zu selektionieren bis zum Besichtigungstermin. Dafür hast du, wenn es so weit kommt, wirklich Zeit. Aber du gehst einfach nicht immer gerade sofort, ja, wir gehen dann mal die Wohnung besichtigen oder das Haus besichtigen, sondern wir klären zuerst richtig abklären, wäre es wirklich etwas oder nicht und erst dann kannst du besichtigen. Ist so das dein Weg, den du dann da eher würdest gehen, um insgesamt nicht einfach dreimal so viel Zeit brauchen, weil ja, sonst kannst du ja preislich nicht mithelfen.
Genau, also das geht wirklich in die Richtung, weil ich sage, es gibt so ein paar Facts, da weiss man genau, ob jetzt die Immobilie in Frage kommt oder nicht. Eben zum Beispiel den Standort, den kannst du nicht ändern. Aber mir ist bewusst, wenn du nachher vor Ort bist, kann es gleich sein, dass das nicht das Richtige ist und du kannst auch niemandem eine Besichtigung verweigern, aber ich finde einfach so ein bisschen die Hard Facts, die man nicht ändern kann, das muss man zuerst mit dem Kunden abklären, ob das überhaupt übereinstimmt. Aber das ist natürlich nicht möglich, wenn du nur immer mit standardisierten Mails kommunizierst oder nachher eben online kannst einen Termin abmachen, dann hast du gar nicht Gelegenheit, dass du dich mit dem Kunden kannst austauschen. Und das ist mir persönlich einfach wichtig. Vor der Besichtigung wollte ich mit dem Kunden zumindest 5 Minuten geredet haben, um zu wissen, was ist ihm wichtig.
Verstehe ich. Du bist ja als Vermittler, hast du ja eigentlich immer 2 Kunden. Mhm. Und das ist ja vielleicht dann das Problem. Du hast zwar den Käufer, aber du hast gleichzeitig den Verkäufer. Und die haben ja unterschiedliche Bedürfnisse. Ein Verkäufer will vielleicht möglichst wenig müssen zahlen für irgendwie den Makler oder möchte es möglichst schnell abgeschlossen haben oder einfach zum möglichst grossen, hohen Preis. Und der Käufer möchte seine Zeit haben, möchte keinen Druck haben, möchte möglichst günstig können kaufen. Die haben ja ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Und das ist ja schon schwierig, in dieser Vermittlung dann beiden gerecht zu werden. Und wenn du nur beim Käufer von der Immobilie gerecht wirst, der holt dir am Schluss nicht Aufträge. Oder das ist ja nicht der, der das Geld zahlt im Normalfall, sondern der, der dir ja das Geld zahlt, ist meistens ja der Verkäufer.
Ja, das ist absolut korrekt. Also man hat natürlich verschiedene Zielgruppen, muss sich überlegen, wo bewegt sich welche Zielgruppe, wie mache ich mich sichtbar bei dieser Zielgruppe. Und wenn es darum geht, dass ich Mandat bekomme, dann fahren wir natürlich nicht die gleiche Strategie, wie wenn es darum geht, ob ich mit jemandem eine Liegenschaft besichtige.
Und wie musst du da anfangen? Wenn du jetzt gerade anfängst, brauchst du zuerst ja eigentlich Objekt. Also der Endkunde, der kauft, muss dir ja, oder kann dir ja ganz am Anfang noch fast egal sein. Zuerst muss ja mal Objekt haben, das du kannst verkaufen.
Richtig. Genau. Das ist ja auch, ich würde sagen, die grosse Schwierigkeit, die ich auch zu meinem Mann gesagt habe. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich ein Jahr, habe ich gar kein Mandat und hocke daheim und kann mir ja, ich kann gewisse andere Sachen machen, kann einen Instagram-Account aufbauen, aber das bringt mir primär nichts, dass ich an Mandat komme. Und wir haben noch eine Eigentumswohnung gehabt. Das ist jetzt wirklich für uns ja wirklich ein Glücksfall gewesen, weil wir haben uns nachher entschieden, dass wir die Eigentumswohnung eigentlich gerade mit meiner Firma verkaufen. Und so habe ich einerseits schon mal eine Referenz gehabt. Glücklicherweise, die Personen, die unsere Eigentumswohnung gekauft haben, haben ihr Objekt nachher verkaufen wollen, also ihr Haus. So bin ich schon als zweite Mandat gekommen. Und so hat sich das zumindest bei uns in der Region schon mal ein bisschen umgesprochen. Ich bin jetzt so schon an ein drittes Mandat gekommen. Und mit jedem Mandat, das ich bekomme, habe ich nachher die Möglichkeit, dass ich mich bei den Interessenten, also dort, wo ich Besichtigungen mache, dass ich sichtbar bin. Und ich glaube, so wächst das nachher. Aber das ist sicher die grosse Schwierigkeit. Und ich setze da auf verschiedene Sachen. Also mache dann zum Beispiel auch eine Google Ads Kampagne, wo ich mit einem Unternehmen zusammenarbeite. Weil, ja, man muss natürlich schon auch irgendetwas investieren und sich überlegen, was man machen kann, dass man das aufbauen kann. Einfach nur daheim warten, bis irgendjemand das Telefon in die Hand nimmt. Ich glaube, so ist es schwierig.
Aber dann sind für dich aktuell schon deine Hauptzielgruppen auf Seite Immobilienverkäufer, Einzelpersonen mit einem Objekt oder 2 Objekten? Oder ist schon das Ziel, dass du irgendwo auch kannst, irgendwie grössere Mehrfamilienhäuser verkaufen, Erstverkäufe machen? Weißt du, spezialisierst du dich da oder nimmst du grundsätzlich zuerst mal alles, was du überkommst?
Ich würde sagen, momentan bin ich ziemlich offen. Was mir wichtig ist schon, dass so ein bisschen in meiner Region ist. Klar bin ich auch ambitioniert und sage, hey, wenn ich irgendwann in 10 Jahren überregional tätig bin, mega cool, aber dann bin ich nicht mehr allein. Dann habe ich Mitarbeiter, wenn ich das würde anbieten würde, weil ich finde, das ist jetzt auch wieder so eine Bankerfahrung. Kunden schätzen das schon, wenn es jemand vor Ort macht. Weil es kommen dann manchmal so Fragen wie, ja, wo ist der Kindergarten zum Beispiel? Und da muss sich der Makler entweder wirklich sehr, sehr gut mit dem Ort auseinandersetzen und sich die ganzen Sachen merken, oder du hast halt wirklich jemanden vor Ort, der auch weiss, wie ist das mit den Vereinen, wie ist das mit den Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, es sind gewisse Sachen, die nicht kannst lernen. Und darum, ich sage schon, grundsätzlich bin ich offen. Ich denke, meine erste Zielgruppe ist jetzt wirklich Liegenschaften, die privat bewohnt worden sind, wo die Personen wollen verkaufen. Ich bin mit jemandem mal im Gespräch gewesen, das wäre eine Geschäftsliegenschaft gewesen. Und dort muss ich auch ganz offen und ehrlich sagen, die haben die Bewertung extern machen. So wäre es für mich auch in Frage gekommen, das zu machen. Weil wenn sie die Bewertung nicht, also wenn ich die Bewertung hätte müssen machen von einer Geschäftsliegenschaft, muss ich offen und ehrlich sagen, aktuell fehlen mir Kompetenzen dafür. Und das ist mir auch sehr wichtig, dass man transparent ist in dem, was man macht. Und das hat ich dann auch so kommuniziert. Mhm.
Aber wieder spannend ist auch zum sehen, wie viel, dass wenn man eben dann den Teil mit den Endkunden gut macht und die zufrieden sind mit der Arbeit, dass die häufig, nicht immer, sind sicher auch viele Erstkäufer dabei, aber ein Objekt haben, das sie selber dann vielleicht verkaufen wollen. Und wenn man halt dort einen besonders guten Job macht, wird man sicher einfach empfohlen und ist im Kopf. Und wenn man dann preislich kann mithalten kann, ist das für die meisten auch okay. Und ich bin schon der Meinung, ist vielleicht ein falscher Eindruck, den ich habe, dass so Privatpersonen beim Verkauf, dass es denen noch wichtiger ist, wie das dann auch der Käufer irgendwie, wie mit dem Käufer umgegangen wird, weder irgendein ja, Immobilienentwickler, der halt einfach dann 20, 30, 50 Wohnungen verkaufen will, dem ist das, glaube ich, mir egal. Und die Privatperson, gerade wenn man selber aus der Region ist und in der Region bleibt, will man auch sein Gesicht wahren und irgendwie so wahrgenommen werden, oder?
Ja, mal das würde ich von dem her jetzt schon unterschreiben mit den Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe. Es geht auch nicht immer nur ums Geld bei Privatpersonen. Also es gibt auch schon manchmal Kriterien, die sie irgendwie nennen, wo sie sagen, ja, eigentlich wäre es mega schön, wenn wieder eine Familie würde hier wohnen mit kleinen Kindern. Wir wollen so jemandem die Chance geben. Wo ich jetzt würde sagen, ein Immobilienentwickler, der sagt, das Geld zahlt und fertig, der Rest ist mir egal. Mhm.
Definitiv. Lara, es gibt so viele Sachen, die ich gerne möchte einsteigen möchte. Weil ich selber gerade kleine Kinder habe, gehen wir auf das Thema ein.
Mhm. Sehr gerne.
Bei deiner Gründung im Frühling, also es war jetzt erst kurz, sind deine Kinder knapp 3 und 1,5
Ja, gewesen. Richtig.
Die meisten Leute würden in dem Moment sagen, der dümmste mögliche Zeitpunkt, also wer Kinder hat in dem Alter, der weiss, es ist intensiv.
Absolut.
Und viele würden durch das wahrscheinlich sagen, hey, der dümmste mögliche Zeitpunkt, um jetzt selbstständig zu werden. Warum hast du es trotzdem gemacht?
Ich habe gedacht, eigentlich ist der Zeitpunkt gar nicht schlecht. Weil am Anfang, wenn du realistisch bist, denke ich, musst du dir einfach auch eine gewisse Zeit geben, bis dann das alles läuft. Und klar, wir haben Unterstützung. Also meine Kinder sind 2 bis 3 Tage fix in der Woche fremdbetreut. Weil das ist mir wichtig, dass ich wirklich einfach Tage habe, wo ich arbeiten kann. Und ich habe nachher einfach gedacht, die 3 Tage, die ich jetzt fix habe zum Arbeiten, die kann ich investieren in mein Geschäft. Aber wenn es jetzt so wäre, dass ich wirklich gar nichts zu tun hätte und es mir würde langweilig werden, bis jetzt ist es noch nicht so weit. Aber wenn es so würde kommen, ich meine, dann kann ich sagen, hey, heute Nachmittag gehe ich meine Kinder früher holen, ich verbringe noch ein bisschen Zeit mit ihnen. Von dem her, ich finde, das ist eigentlich vom Zeitpunkt gar nicht so schlecht. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich schon sehen, ich tue jede freie Minute, die ich habe, tue ich wirklich in das Geschäft investieren. Also heisst auch, wenn meine Kinder so beschlafen, gehe ich nicht Fernsehen schauen, dann hocke ich am Computer und tue wieder irgendetwas fürs Geschäft machen. Weil es ist definitiv intensiv, das ist so.
Was machst du denn da fürs Geschäft? Oder wie hat sich das entwickelt? Wenn ich es richtig höre, da sind es jetzt 3 Mandate gewesen. Mhm. Schaffst du dann an diesem Mandat? Oder weißt du, was ist so? Häufig ist es so, Leute fangen an, sich selbstständig zu machen. Und vorher hast du jahrelang gearbeitet. Und es war eigentlich ein Chef da, der dir einfach gesagt hat, was musst du machen. Mhm. Und es gibt dann schon ein paar Mal gehört von diesen Leuten eben, hey, den ersten Tag selbstständig und nachher hockst du irgendwie am Morgen am Tisch. Und dann denkst du so, und jetzt? Was mache ich jetzt überhaupt? Also weißt, ja. Was sind denn die Sachen, die du in dem Moment kannst machen, wo ja, weil es geht ja nicht darum, möglichst viel Zeit zu investieren, sondern die Zeit, die du hast, möglichst sinnvoll zu investieren. Mhm. Was macht denn Sinn in dem Moment?
Ist vielleicht ein bisschen typabhängig. Ich finde, ich bin halt eine Person, die hat sehr viele Ideen. Darum, also ich habe noch wirklich eine sehr lange Liste, was ich alles machen könnte. Was ich sehr intensiv gefunden habe, ist jetzt wirklich in den Monaten gewesen, wo ich wirklich mit dem Gründen gestartet habe. Also bis man mal alle Versicherungen abgeschlossen hat, hat wirklich bis das alles steht, das ist sehr, sehr intensiv gewesen. Und jetzt habe ich das ja eigentlich alles hinter mir. Und jetzt sind es viele Sachen, wo man jetzt würde sagen, es spielt nicht so eine Rolle, ob ich das heute mache oder erst in einem halben Jahr. Das kann zum Beispiel sein, dass ich jetzt noch ein weiteres Mandat, wo ich gerade am Aufbereiten bin. Es kann sein, dass ich an dem arbeite. Das kann sein, dass ich Dankeskärtchen bestelle, wo ich finde, aha, mal, wenn jemand mir eine Vermittlung gibt, wäre es ja noch schön, wenn man da ein Dankeskärtchen kann schicken kann. Es sind ganz viele kleine Sachen. Oder eben, wenn wir einen Instagram-Account am Aufbau, also investieren auch dort relativ viel Zeit. Ja, das sind so gewisse Beispiele.
Spannend. Also das eine ist eben, ich glaube, man muss sich wirklich am Anfang überlegen, was sind die wichtigen Sachen, auf welche muss ich mich konzentrieren, wie, und dann dort so viel Zeit, wie es geht, investieren. Weil man findet natürlich 100 Sachen, die man noch könnte machen. Die Frage ist einfach, bringt die jetzt im Moment wirklich etwas? Oder kann ich das Dankeskärtchen dann machen, wenn ich das erste Mal eine Vermittlung bekommen habe und sage, okay, jetzt ist es soweit, jetzt brauche ich es.
Absolut.
Weil vorbereiten kann man alles. Und dann braucht man das lange nicht. Und wenn man es dann braucht, merkt man, wow, eigentlich gefällt es mir gar nicht mehr. Jetzt mache ich es gleich nochmal neu. Also, man ist häufig beschäftigt man sich zu Beginn auch, weil man das Gefühl hat, man muss ja jetzt etwas machen für das. Die Frage ist, wie viel Sinn das es macht. Und da wirklich, ich meine, da, am Anfang hat man keinen Kunden oder fast keinen Kunden. Kundenakquise ist einfach das, was das Wichtigste ist. Und die Zeit investieren ist etwas vom Wichtigsten, wo man auf keinen Fall darf vernachlässigen.
Ja, das finde ich absolut auch. Und da ist jetzt bei mir wirklich von Anfang an klar gewesen, ich wollte auch, also ich glaube, Geld investieren, das ist klar, wenn man sich selbstständig macht. Man sollte ein gewisses Budget auf der Seite haben, dass man auch gewisse Sachen professionell machen kann. Und bei mir ist es jetzt wirklich so gewesen, dass ich gesagt habe, einerseits die Google Ads Kampagne, klar, könnte ich mir das jetzt vielleicht auch irgendwie selber beibringen, könnte YouTube-Videos schauen und könnte lernen, wie man das richtig macht. Und das ist jetzt bei mir zum Beispiel ein Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, doch, natürlich, ich brauche ein Mandat, ich muss irgendwie an ein Mandat kommen. Es gibt verschiedene Strategien, wie man das angehen kann. Eben bei mir ist jetzt ein Punkt, dass ich das über eine Google Ads Kampagne mache. Und da war auch für mich klar gewesen, dass ich das mit einem professionellen Partner machen will, der einfach die ganze Erfahrung mitbringt, dass dann das hoffentlich auch ein Erfolg wird.
Ein mega wichtiger Punkt. Wenn man selbstständig ist, zu Beginn, ich komme nachher auf die finanzielle Situation dann noch zu reden. Aber wenn man da ist, hat man häufig das Gefühl am Anfang, ich will möglichst wenig Geld ausgeben. Und das, was halt kein Geld kostet, ist meine eigene Zeit. Mhm. Und dann macht man mega lang mega viel selber. Mhm. Einfach, weil man denkt, ja, ich mache das schon. Und ich habe ja Zeit, eben, dann hocke ich halt am Abend her, dann mache ich das halt am Wochenende. Wenn man kein Kind hat, hat man sowieso immer Zeit. Und da schon bin ich der Meinung, man sollte sich schon auf sein Kernbusiness konzentrieren. Und am Anfang ist das Kundengewinnung in den allermeisten Fällen. Es gibt wenige Ausnahmen, wo das erst weiter hinten kommt. Aber da gibt es einfach Zeug, die man abgeben sollte. Mhm. Und da gibt es so viele gute Anbieter,
genau,
die das machen. Also, und ich habe natürlich super Werbepartner, die auch super Anbieter sind in die Richtung. Und nehmt die wahr. Wirklich nutzen das. Es ist so viel einfacher. Ja, es kostet Geld. Mhm. Aber dafür könnt ihr eure Zeit, wo es wertvollste ist, was ihr habt, in das investieren, wo euch das Geld wieder bringt. Anstatt, dass ihr das Geld zahlt und dann, das Geld spart und dann keine Zeit habt. Und ich meine eben, wie du sagst, um dich in etwas einschaffen, wo du noch nicht hast, das braucht ja so viele Stunden, gerade am Anfang. Ja. Und gerade am Anfang wären die Zeiten oder die Stunden anders besser organisiert.
Ja,
und nur, wie du es jetzt gerade angesprochen hast. Oder ich habe einen Werbepartner, Fasun, zum Thema Firmengründung, wo es nachher auch einen Business-Check drin gibt, wo Versicherungspartner hat, wo man einfach das super digital, super schnell, wenn man will, ohne das Haus zu verlassen, kann gründen, inklusive Notar und so weiter, nie muss das Haus verlassen. Und dann einfach auch unterstützt wird in den Sachen, was brauche ich jetzt eigentlich für Versicherungen, was macht Sinn, dass man das nicht ganz allein muss dadurch. Dann habe ich in der ganzen Buchhaltung eine Cross-Advisory, wo das hervorragend macht, wo das aufsetzt, und dann noch so aufsetzt, so digital wie es geht, und dir von Anfang an kann die Prozesse an die Hand geben, die Sinn machen, sodass es für dich möglichst wenig Aufwand ist. Mhm. Klar, es ist dann ein finanzieller Aufwand, aber nicht einen zeitlichen Aufwand, weil auch da, oder am Anfang, dann fängt man an, Belege sammeln und hat ein Ghetto und muss die irgendwann sortieren und weiss nicht, welches Buchhaltungsprogramm. Und all die Entscheidungen, da gibt es einfach Anbieter, die das abnehmen.
Das ist
und
so.
Das viel besser könnt. Oder eben Marketing, Anni Knuser Hyperspace, wo wirklich so einfach alles von A bis Z auch kann mit anbieten und dich unterstützen mit einem Hammer-Angebot. Es gibt natürlich ganz viele andere Anbieter. Die besten sind natürlich Werbepartner bei Mach Dein Ding.
Aber ich habe übrigens auch mit Fasun gegründet und gut. Kann ich definitiv weiterempfehlen.
Da bin ich sehr froh. Freut mich natürlich. Nein, weil das ist einfach wirklich so, es ist die Zeit, ist das Wertvollste, auch beim Start von der Gründung. Und das ist da, wo fast alle dann aber nicht sehen, weil man das Gefühl hat, das ist da, wo nicht kostet. Und gleichzeitig, und das verstehe ich, ist es so, Geld, das weg ist, ist weg.
Ja.
Aber dort konzentriert euch auf euren Job, auf das, was ihr machen in eurem Unternehmen. Eben in deinem Fall die Mandate gewinnen, vielleicht dich bekannter zu machen. Mhm. Das ist das Wichtigste, dass du so an neue Kunden kommst und dort auch den Hauptteil von deiner Arbeit trägst.
Ja, genau. Also eben bei mir ist es jetzt glücklicherweise so, die Zeit, die ich habe, bin jetzt wirklich am Anfang, so die Aufbereitung von einem Mandat ist wirklich schon sehr zeitintensiv. Darum bin ich jetzt auch sehr mit dem beschäftigt und ich denke, es wäre jetzt etwas anderes, wenn ich gar kein Mandat hätte. Dann könnte ich mir ja schon überlegen, mache ich jetzt die Reels fürs Instagram selber. Aber auch da habe ich gedacht, ja, auf den ersten Blick denke ich mir schon, wow, das ist eigentlich noch teuer, mit dem hätte ich gar nicht gerechnet. Aber ich glaube, das Endresultat spricht nachher für sich. Wenn man nachher so ein Reel sieht, wo halt wirklich geschnitten ist, wo die richtigen Untertitel hat, ja, die Leute würden das sonst auch nicht anbieten, wenn sie nicht Erfolg damit hätten. Und hoffentlich ist das Resultat von jemandem, der das professionell macht, besser, als wenn man es selber machen würde. Und ich glaube, in den meisten Fällen ist das auch so.
Ja, und deine Zeit, die du brauchst, um etwas anzubringen, das am Schluss halb so gut ist, die willst du gar nicht rechnen.
Nein.
Natürlich aber, man braucht, und das hast du auch gesagt, man braucht, wenn man so möchte starten, die finanziellen Mittel. Und ansonsten, du hast jetzt wirklich, glaube ich, du hast es im Vorgespräch gesagt, du hast Ende Jahr den Job gekündigt und dich entschieden, du machst dich selbstständig. Und dann hast du noch ein paar Monate Kündigungsfrist gehabt und richtig startet aber eigentlich am 1. April dieses Jahr.
1. Mai. Richtig.
1. Mai.
Genau.
Okay. Und hast du vorher, was hast du im Vornherein bis am 1. Mai schon gemacht für Viareal? Weil je nach Geschäftsmodell ist das einfach etwas, was man auch wirklich kann machen. Man muss nicht immer all in gehen und künden und alles auf ein Pferd setzen, sondern dein Geschäftsmodell würde die Möglichkeit bieten, zu sagen, ich reduziere mal meinen Job um einen Tag, zwei und mache dann das halt in dieser Zeit. Klar, eben mit den Kindern hast du ja eh schon weniger. Aber im Grundsatz wäre das eine Möglichkeit. Hast du das so gemacht?
Ich glaube, der Punkt ist jetzt eben bei mir wirklich mit den Kindern, wäre es nicht möglich, also wäre es mir einfach etwas zu viel gewesen. Dann habe ich mir jetzt schon sagen, hey, Selbstständigkeit wirklich sehr, sehr gern. Aber dann muss ich mir nachher die Zeit, die ich habe, muss ich mich wirklich darauf konzentrieren können. Weil ich will ja nicht, dass es irgendwie so ein Hobby ist oder einfach ein Nebenerwerb. Ich meine, es ist ja schon ziemlich ernst mit dem Ganzen. Mhm. Und wenn ich jetzt noch irgendwie 20-40%, ist einerseits schwierig, dass man dann so einen Job ja findet. Und ich glaube generell, wenn man Teilzeit arbeitet, es hat nicht immer einen Vorteil, weil grundsätzlich wird einfach irgendwie gleich mehr gefordert, wenn es aufs Pensum abrechnest. Also zum Beispiel, als ich 100% gearbeitet habe, habe ich eigentlich einen wesentlich entspannteren Alltag gehabt, als ich nachher auf 70% gegangen bin. Weil sehr viele Aufgaben habe ich halt dann einfach in weniger Zeit erledigen müssen. Und darum habe ich mir schon gesagt, nein, die 3 Tage mindestens wollte ich mir Zeit nehmen für mein Geschäft. Eben momentan, es ist sicher mehr, also ich schreibe mir jetzt ehrlich gesagt nicht jede Stunde auf, wo ich arbeite. So mandatsbasiert bin ich mir schon dokumentieren, dass ich dann da auch irgendwie eben Erfahrungswert kann gewinnen kann. Aber ich würde jetzt mal so schätzen, momentan bin ich gute 80% am Investieren ins Geschäft.
Mhm.
Und ich habe einfach, durch das, dass ich eben schon das erste Mandat hatte, ist es mir, oder eben auch mit unserem eigenen Wohnungsverkauf, ist es mir natürlich schon wichtig gewesen, dass die Firma gegründet ist und ich habe das einfach mit meinem Geschäft abgeklärt, ob das für sie okay ist. Sie haben ja auch gewusst, dass ich mich selbstständig mache und haben dann das auch so unterstützt. Also sprich, ich habe während meiner Kündigungsfrist habe ich schon dürfen eine GmbH gründen. ich habe das eine Mandat schon dürfen verkaufen oder die eine Immobilie, so dass ich jetzt eigentlich im Mai schon sehr viel Vorarbeit habe geleistet.
Und das macht natürlich auch Sinn. Ich glaube, der Arbeitgeber hätte, dadurch, dass du bei ihm Teilzeit nur angestellt warst, eh Schwierigkeiten, sich da dagegen zu wehren. Also bei einem 100%-Job sieht es nochmal anders aus, aber ich glaube, in der Teilzeittätigkeit könnte er das fast nicht verbieten, solange es nicht konkurrenzierend ist.
Richtig.
Ja. Definitiv ist es anders mit dem Kind und muss jeder für sich den Weg finden, eben auch auf der finanziellen Seite, weil du hast irgendwo ein Polster gehabt, das gehen wir jetzt gerade ein. Spannend habe ich noch nicht deine Aussage gefunden, weil das kann man auch mitnehmen für seine Selbstständigkeit. Und das ist auch etwas, auf das, was ich vorher eingehen wollte. Du hast gesagt, bei 100% Job hast du wahrscheinlich gar nicht so viel mehr gemacht wie beim 70% Job. Schon ein bisschen, aber wenn man sich das einfach bewusst ist, auch in der Selbstständigkeit, wie viel Zeit, dass man eben manchmal einfach verplemperlt oder Zeug macht, das nicht so wichtig ist, oder wenn ich halt für etwas eine Stunde Zeit habe, dann brauche ich die Stunde, und wenn ich für das Gleiche eine halbe Stunde Zeit habe, dann habe ich es halt nach einer halben Stunde fertig. Und vielleicht ist das Ergebnis nicht genau gleich gut, aber meistens nahe zu. Und vor allem ist es meistens gut genug. Mhm. Und das ist einfach so etwas, wo man schon, gerade auch wenn man nur Teilzeit sich selbstständig macht, man kommt gar nicht so viel weniger weit häufig, weil man einfach in dieser Zeit sich so fest fokussieren muss und halt Sachen muss erledigen in weniger Zeit, weder wenn man Vollzeit, die ganze Zeit einfach Zeit hat, mhm, und dann zwar mega viel Zeit zur Verfügung hat, aber gar nicht richtig weiss, was ich mir jetzt noch machen soll und die mit eben Sachen füllt, die gar nicht zwingend nötig wären.
Ja, genau. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo man, gerade wenn man kleine Kinder hat oder wenn man allgemein Kinder hat, ich glaube, man lernt, effizienter zu werden. Weil deine Zeit ist einfach begrenzt. Mhm. Und für mich war sicher das Beste gewesen, dass ich einfach gesagt habe, Fernsehen schaue ich jetzt einfach nicht mehr. Und schlussendlich, mhm, klar, ich brauche auch meine Pause. Und wenn jetzt mich würdest fragen, was ist so ein bisschen das, was momentan leidet? Ja, Work-Life-Balance. Naja, ist vielleicht nicht gerade wirklich im Gleichgewicht. Mhm. Aber es macht mir ja Spass. Ich habe mir ein Thema ausgesucht, wo mich begeistert, wo ich mit Leidenschaft machen kann. Es fühlt sich nicht wie richtiges Arbeiten an. Und ich glaube, das ist einfach auch extrem wichtig. Und ja, wenn man kleine Kinder hat, dann muss man effizient sein. Und das ist auch das Gleiche, wie wenn man nachher eben sein Pensum reduziert. Oft ist ja der Grund, weil man eben Familie hat oder weil man eine Weiterbildung macht. Und ja, da ist es vielleicht gut, wenn man das Instagram irgendwie mal ausschaltet oder eine Zeitbegrenzung einstellt, dass man nicht sinnlos Zeit auf Social Media verbringt.
Diese Podcast-Folge ist gesponsert von Quit Business. Das ETH-Spin-off Quit Business übernimmt für dich die Anmeldungen und die fortlaufende Korrespondenz mit der AHV, den Versicherungen und der Pensionskasse, sowie auch die Lohnabrechnungen und die Lohnzahlung. 100% digital per Web-App, fehlerfrei und zu einem unschlagbaren Preis. Mich hat die Dienstleistung so überzeugt, dass ich kurzerhand meine eigene Lohnbuchhaltung an Quit Business ausgelagert habe. Und mit dem Code «Mach dein Ding» bekommst du zudem 100 Franken Startguthaben bei Quit Business. Alle Infos findest du in den Shownotes. Wie hast denn du das finanziell gehandhabt? Weil eben, das ist immer einfach zu sagen, ja, man sollte das Polster haben, man sollte in so Sachen Geld investieren, das lohnt sich. Ich meine, das muss man ja zuerst irgendwo haben und sich aus der Zeit vor der Selbstständigkeit aufgebaut haben, aber das ist auch nicht immer möglich. Mit was für einem Businessplan oder ich sage jetzt Finanzplan bist du in deine Selbstständigkeit gegangen? Weil du ja auch gesagt hast, du hast mit deinem Mann auch schon diskutiert und gesagt, hey, vielleicht habe ich ein Jahr lang kein Mandat. Das hätte in dem Fall auch irgendwo müssen möglich sein. Was hast du so für Ziel gesetzt? Wie viel Polster hast du gehabt? Wie viel hast du können investieren zu Beginn in professionelle Reels, in professionelle Google Ads, ohne dass Einnahmen kommen?
Ja, also einerseits, was wir gemacht haben, wir haben unsere Finanzen werden eigentlich familiär betrachtet, sage ich jetzt mal, es gibt nicht sie, es, mich, sondern wir haben hier wirklich gemeinsame Finanzen. Und wir haben sicher zuerst mal geschaut, welches Einkommen brauchen wir, dass wir unsere Fixkosten decken können. Nachher haben wir einen zweiten Topf gehabt, wie viele Reserven brauchen wir auf der Seite für Sachen, die wir jetzt vielleicht nicht unbedingt gerade geplant haben.
Auf der privaten Seite einfach.
Genau, auf der privaten Seite. Und das ist jetzt vielleicht schon eine sehr gute Ausgangslage, dass wir gemerkt haben, okay, mit dem Einkommen von meinem Mann können wir eigentlich das schon mal abdecken. Das nimmt mir natürlich mega viel Druck. Und das ist mir auch bewusst, dass die Möglichkeit hat wahrscheinlich nicht jeder, wenn jetzt irgendwie in dieser Situation gewesen wäre, hätte es wahrscheinlich aber gleich gemacht, dann hätte ich halt einfach mehr finanzielle Sparmittel müssen auf der Seite haben. Da hätte ich mir gesagt, okay, irgendwie, ich brauche, keine Ahnung, 5'000 Franken im Monat. Vielleicht habe ich ein Jahr keine Einnahmen, sprich, dann muss ich mal diesen Betrag auf der Seite haben, plus irgendwie noch Reserven. Ich finde das schon sehr wichtig, dass man die finanzielle Stabilität hat, bevor man dann den Schritt wirklich in die Selbstständigkeit wagt. Und sonst würde ich ganz klar immer
du
schauen, dass man
aus
Teilzeit...
dieser Branche, oder ich meine, das, du kommst aus, hast 15 Jahre auf den Finanzen gearbeitet, dass das ja für dich wichtig ist, ist ja irgendwo logisch.
Ja, das sind wir schon sehr überlegt vorangegangen, auf jeden Fall. Und nachher war es eigentlich bei mir klassisch gewesen. Ich habe eine GmbH gegründet, habe 20'000 Franken ins Geschäft gegeben, habe ganz klar gesagt, das Geld soll investiert werden. Und für mich ist auch, also ich habe bis heute, es ist jetzt noch nicht so lange Zeit, aber ich habe mir noch keinen Lohn ausgezahlt. Ich habe mich zwar angemeldet, dass ich weiterhin Pensionskasse versichert bin, sprich, haben wir ein Jahresgehalt von 25'000 Franken, kann ich dort mal angeben. Eben, dass ich einfach weiterhin Pensionskasse versichert bin. Und ja, ich habe mir jetzt ehrlich gesagt da noch nicht wirklich einen Plan gemacht, was denn das Ziel ist, was ich mir auszahlen kann, weil das ist sehr davon abhängig, wie viel Mandat dass ich einerseits bekomme und ob ich dann nachher auch die Immobilien kann verkaufen kann und welche Einnahmen dass ich dann schlussendlich auch generiere.
Also das heisst, du hast eben das Glück, dass du die Möglichkeit hast, dass du jetzt nicht monatlich Einnahmen musst aus dem Geschäft rausnehmen, sondern das heisst, dass die Einnahmen, die du generierst, auch über dein Mandat können, im Geschäft drin bleiben. Du die dort kannst reinvestieren, du dir das eben zuerst einmal kannst wachsen bis zu einem gewissen Punkt. Das ist mega schön. Und trotzdem ist ja das eigentlich meistens, oder ist ja das im Normalfall eine Übergangsphase. Und zwar einfach eben, du hast gesagt, du meinst es ernst, es soll für dich nicht ein Hobby sein, es soll ja nicht so sein, dass du dann die nächsten 10 Jahre das einfach so ein bisschen machen kannst als Hobby und nie etwas damit verdienen, sondern es muss ja schon auch mal der Moment kommen, wo du sagst, jetzt muss ich damit Geld verdienen, dass ich es weitermachen kann, weil die Alternative wäre ja schon auch sonst arbeiten.
Richtig.
Habt ihr euch da eine Frist gesetzt oder irgendwo gesagt, hey, so lange haben wir Zeit und dann muss es so laufen, dass ich irgendwie Betrag X kann auszahlen.
Also klar, das Ziel absolut, auch wenn ich jetzt das irgendwie so darstelle, es wären wir nicht auf die Einnahmen angewiesen. Das Ziel ist natürlich absolut, dass ich mindestens so viel verdiene wie vorher. Weil sonst musst du ja, also klar, ich finde schon, das Finanzielle soll nicht der Hauptansporn sein, sondern es sind wirklich auch viele andere Sachen, wie zum Beispiel, ich kann etwas Neues lernen, ich kann etwas machen, was mir Spass macht, was mich interessiert. Ich komme aus meiner Komfortzone. Ich finde, das sind auch so ein bisschen die wichtigen Sachen. Aber das Finanzielle soll man nicht vergessen. Also schlussendlich schaffe ich 80% ja für mich, wenn ich jetzt so meine Zeit rechne. Und klar wollte ich, dass sich das finanziell dann auch auszahlt. Und wir haben uns Zeit gegeben. Also eben, wir reden so von 1 bis 2 Jahren reden wir. Und hoffentlich schon vorher kann ich mir den gleichen Lohn auszahlen, wie ich vorher hatte. Aber ich sage, spätestens nach 2 Jahren bin ich schon der Meinung, sollte ich so weit sein, dass das dann erreicht ist.
Und wenn du die Ausgaben rechnest, beispielsweise für Google Ads oder für Reels, wenn du so Zeug von Anfang an machst, das ist ja auch eigentlich immer eine Return on Investment Rechnung. Also hast du da dann auch Budgets, die du setzt und sagst, dann muss das funktioniert haben. Ich tue jetzt einmal so und so viel investieren, aber dann muss mindestens ein Mandat rausgeschaut haben und sonst höre ich wieder auf. Weil es muss ja nicht zwingend, egal wie gut Google Ads geschaltet werden, vielleicht ist es einfach der falsche Kanal, um überhaupt mit Immobilien vermitteln. Ich weiss es nicht. Weißt du, wie gehst du mit diesen Investitionen jetzt im Geschäft um?
Ja, also ich habe mir so ein bisschen verschiedene Zielgruppen mir überlegt. Jetzt zum Beispiel mein Instagram, das dient mir nicht unbedingt zum Mandat gewinnen, sondern im Instagram möchte ich eigentlich gerne eine Zielgruppe aufbauen, sage ich jetzt mal, die dann vielleicht früher oder später interessanter könnte sein für gewisse Immobilien. Das ist eigentlich eher dort so ein bisschen mein Ziel. Ich will dort auch Wissensinhalt posten, einfach, ja, weil ich finde, es ist ein mega spannendes Thema, Immobilien. Jede Person ist irgendwo durch mit dem Thema Immobilien verbunden. sei es aus Eigentümer oder Mieter. Die meisten Leute haben ihr Vermögen in Immobilien. Und beim Instagram könnt ihr jetzt zum Beispiel nicht sagen, du musst irgendein Mandat rausschauen, weil das ist nicht meine Zielgruppe dort. Also wenn es mir nur um Mandat geht, würde ich jetzt nicht unbedingt ins Instagram investieren, sondern dort ist dann wirklich so, dass ich eben mit dieser Google Ads Kampagne arbeite. Und dort ist es tatsächlich so, also wenn ich kein Mandat dort rausgewinne, dann werde ich das nachher nach einem Jahr nicht mehr verlängern. Wenn das jetzt wirklich so sein kommt, das kann man auch messen. Ja, und dann gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie zum Beispiel, ich habe mir auch überlegt, ob ich tatsächlich bei uns in der Regionalzeitung wöchentlich ein Inserat machen soll, weil es ist ja schon so, sehr viele ältere Leute verkaufen ihre Immobilien. Und irgendwie muss man auch an die kommen, die sind vielleicht dann nicht online unterwegs. Darum, das ist so ein kleiner Mix.
Mega wichtiger Punkt. Also, die Werbung ist, und in deinem Fall sowieso, ich glaube, wenn man die Immobilien verkaufen will, da geht es um Vertrauen, es geht um mega viel Geld für die meisten Leute, eben um den ihr grösstes Ersparte oder ihr grösstes Vermögen, das sie jetzt weitergeben oder verkaufen und das Geld dann vielleicht entweder anders wieder investieren oder dann für etwas anderes brauchen. Da ist Vertrauen mega wichtig. Man hat ja auch als Verkäufer nicht Lust, 3 verschiedene Leute dann müssen anzufragen und dann geht es trotzdem nicht. Ich finde es bei dir spannend, wie du wirklich also von Anfang an den langfristigen Ansatz fährst. Auch, hey, zum Beispiel, ich wollte mir da auf Instagram etwas aufbauen für potenzielle Käufer, wo mir in Zukunft dann die Arbeit vereinfacht, dass ich schneller bin, dass ich Objekte kann schneller über eine eigene Community hoffentlich verkaufen und das gar nicht jetzt sofort sich muss auszahlen. Also so auf der einen Seite Sachen, die kurzfristig funktionieren und gleichzeitig macht es auch immer Sinn, irgendetwas in ganz langfristiges Wachstum oder Einfachheit zu investieren und zu wissen, wo sind meine Zielgruppen und wie komme ich an die her und wie kann ich mich denen präsentieren. Und dort darf man wirklich einmal outside the box denken.
Absolut.
Und sich ganz fest überlegen, ich meine jetzt einfach nur Zeitungsinserat ist das eine, das sehen die Leute, dann haben sie schon mal eine Idee, haben sie schon mal gesehen, das gibt's. Aber was gibt's für andere Möglichkeiten? Wie nur ein Inserat gibt's Möglichkeiten von wenigstens noch Publi-Reportagen, wo du vielleicht noch mehr Inhalt kannst erzählen von deiner Zielgruppe und was jetzt da gerade dabei erreicht ist und warum das gut ist. Also vielleicht wie einen echten Fall können präsentieren, anonymisiert oder wenn es geht sogar mit echten Personen. Oder gerade lokal, ja, an Events, eben an Vereinen, irgendwelche Events selber organisieren und so weiter. Es macht einfach immer sehr viel Sinn in so einem Business wie bei dir. Und ich glaube, wenn du da zum Beispiel noch einmal kannst einen Vortrag halten zu so einem Thema, da hast du so viel Vertrauen aufgebaut zu den Leuten, die im Publikum hocken und Sympathie, was ja genauso wichtig ist.
Absolut.
Also wenn jemandem nicht sympathisch bist in diesem Business, ich glaube, dann will er nicht mit dir verkaufen.
Ja,
was ja auch okay ist.
Absolut. Das ist so. Und wie du sagst, ich glaube, es gibt wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Jetzt nicht nur in meiner Branche, aber in dieser Branche ist es natürlich wichtig, weil es gibt sehr viele Leute, die das machen. Und du musst dir natürlich dann schon überlegen, was kann ich vielleicht auch anders machen. Und es ist ja wirklich nicht immer so, dass man alles so machen muss, wie es halt alle anderen schon gemacht haben oder machen. Manchmal muss man einfach auch etwas Neues wagen aus der Komfortzone und hey, im schlimmsten Fall, wenn es nicht funktioniert, dann war es eine Erfahrung gewesen.
Ja, also vielleicht kannst du sagen, und es geht jetzt nicht um dich direkt, sondern ganz allgemein. Man kann einfach ein Inserat machen, wie es gefühlt all die Immobilienagenturen machen, wo dann steht, wir kaufen und verkaufen ihre Immobilien oder was auch immer. Dann bist du voll in dieser Masse drin. Oder du kannst das gleiche Geld in ein Inserat investieren, wo du irgendein Event bewirbst. Dann hast du zwar noch ein Event oder einen Vortrag. Und dann machst du dann einen Vortrag zum Thema, was man muss beachten beim Verkauf. Oder was man muss beachten beim Verkauf, wenn man selber schon pensioniert ist.
Kannst du auch Partnerschaften schliessen mit Banken, mit Treuhandunternehmen. Ja. Absolut, auch etwas, was ich auf der Liste habe, vielleicht mal für die Zukunft so etwas zu machen, ja.
Und dann hast du die gleichen Kosten für das Inserat. Das heisst, die Leute sehen es sowieso, ob jetzt dort drauf gestanden ist, wir verkaufen Immobilien. Aber vielleicht hat es dann gewisse Leute, die an ein Event kommen, die sich anrufen, die dich kannst persönlich kennenlernen, die dann mal, ich meine, die kommen, das sind Leute, die Immobilien haben. Und vielleicht wollen sie gar nicht jetzt verkaufen, sondern in 3 Jahren. Oder dann haben sie vielleicht Kollegen, die gut verkaufen und können es denen weiterempfehlen. Ja, das einfach dort manchmal noch einen Moment weiterdenken und überlegen, was könnte eigentlich Sinn machen, in welche Richtung könnte es gehen.
Ja, cool. Das ist so. Und ich glaube, eben am Anfang ist es schon wichtig, dass man irgendwie ein bisschen bekannt wird. Was ich noch gemacht habe, wenn jetzt mich würdest fragen, was ist so das Speziellste gewesen, was ich jetzt bisher gemacht habe. Ich habe die Möglichkeit gehabt, dass ich am Shopping Center Forum, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so ein Kongress, was es einmal im Jahr gibt, im Radisson am Flughafen Zürich ist das gewesen. Und das sind sehr viele Detailhändler dort, aber auch Immobilienfirmen. Und da haben sie eine Rubrik gehabt, New Talents. Und ich konnte dort meine Firma vorstellen. Weil ich habe mir einfach überlegt, momentan habe ich kein eigenes Büro. Wenn das Thema kommt, habe ich mir überlegt, ja, ich meine, man kann sich auch überlegen, ob man in einem Shoppingcenter irgendeinen Stand oder so machen will, weil das ist stark frequentiert. Und ist etwas anderes. Und das ist eine super Erfahrung gewesen. Ich bin dort mit mega vielen Leuten in Kontakt gekommen, obwohl jetzt das vielleicht nicht das Erste wäre, wo einem würde in Sinn kommen. Ja. Und ich denke, das kann ich allen mit auf den Weg geben, die sich selbstständig machen. Manchmal ist wirklich überlegen, was bietet mir welche Chance. Und schon nur, wenn man nachher mit jemandem wieder über sein Business hat können reden, eröffnet das manchmal ganz neue Chancen.
100%. Das darüber reden ist am meisten unterschätzt, weil wenn man darüber redet, dann weiss mindestens der andere mal und vielleicht redet er am Abend dann gerade mit seinen Eltern, die sagen, ja, eben, jetzt wollen wir wirklich mal die Immobilie verkaufen. Und schon hat man irgendwo einen Punkt, obwohl der vielleicht selber gar keine Immobilie hat in deinem Fall oder was es auch immer ist, redet darüber, was ihr macht, übt auch eure Pitches, wie könnt ihr das kommunizieren, das lohnt sich. Laurence, ich möchte noch auf Dubai zu sprechen kommen. Schließlich habe ich es im Intro schon erwähnt. Wir haben da länger darüber geredet. Und es ist ein spannendes Thema. Ich möchte kurz unser Vorgespräch zum Teil zusammenfassen und dann einhaken. Ihr seid letztes Jahr, also im 24., das ist jetzt irgendwie 8 Monate her, im Dezember, das erste Mal zu Dubai gewesen. Und zwar sind ihr für 4 Wochen auf Dubai. Und ich habe dann gefragt, wie ist das mit Kind? Wie für mich ist das so ein kleiner, ja, ich bin noch nie gsi und ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Und ihr habt euch dann so fest in Dubai verliebt, dass ihr innerhalb von ein paar Monaten gerade eine Wohnung gekauft habt dort unten und jetzt Immobilienbesitzer sind in Dubai. Erzähl mal, warum.
Ja, das hat verschiedene Punkte. Also eben der erste Punkt ist das Thema Kind. Wir haben uns wirklich extrem wohl gefühlt. Und für uns war immer klar gewesen, wenn wir unsere Eigentumswohnung, die ich eben vorher angesprochen habe, dass wir das in der Schweiz, also dass wir die in der Schweiz werden verkaufen, das ist für uns klar gewesen, wenn wir im Ausland investieren, dann an einem Ort, wo es uns wirklich gefällt. Wir reisen sehr gern und durch das, dass wir ein Jahr vorher über den Winter in Marbella waren und halt das Wetter dann gleich nicht ganz so top war im Winter, haben wir gedacht, jetzt probieren wir es mal mit Dubai aus. Und das ist ein weiterer Punkt. Also Dezember, Januar, das sind wirklich sehr angenehme Temperaturen. Und das ist uns auch wichtig, dass wir eigentlich das ganze Jahr die Möglichkeit haben, an einen Ort zu gehen, wo es angenehm ist, weil ich persönlich auch den Winter nicht so gern. Und wo wir nachher dort waren, es hat uns wirklich begeistert, wie die Leute mit Kindern umgehen, welches Angebot das es für Kinder gibt. Und die Stadt ist einfach extrem vielseitig. Also am einen Strand hatte ich irgendwie das Gefühl, jetzt bin ich in Miami, da bin ich an einem anderen Strand gewesen, habe das Gefühl gehabt, irgendwie eher so California-Feelings. Ja, und das ist das, was mir gefallen hat, neben dem, dass die Stadt halt sehr sicher ist, dass es nahe, also ich finde, 6 Stunden Flugzeit, das ist jetzt für mich eher nahe. 2 oder 3 Stunden Zeitverschiebung, das ist auch mit kleinen Kindern machbar. Und nachher das Feeling vor Ort, dass man in einem Umfeld ist, wo eben, ja, ein cooles Mindset rum ist, wo die Leute irgendwie etwas erreichen wollen, wo die Leute extrem offen sind. Das hat einfach mir und meinem Mann sehr zugesagt und unsere Kinder haben sich auch extrem wohl gefühlt. Und darum haben wir uns nachher entschieden, dass wir uns dort etwas kaufen, wo wir einerseits vermieten, wo wir aber auf der anderen Seite auch wirklich selber nutzen können.
Was habt ihr da gekauft? Was hat das gekostet? Wie habt ihr da gezahlt? Erzähl mal so, nimm es mal mit in die Seite, wenn du wenn das willst.
Ja, nein, das ist völlig okay. Wir haben eine 2,5-Zimmer-Wohnung gekauft, ca. 60 Quadratmeter, 15 Quadratmeter Balkon, wirklich an einer sehr guten Lage. Und das hat etwa 420'000 Franken umgerechnet gekostet, was ich vom Preis her völlig okay finde, im internationalen Vergleich, wenn man das jetzt auf einen Quadratmeter würde abrechnen. Das ist ein Neubau. Und was man muss sehen, was in Dubai halt ein bisschen anders ist, als zum Beispiel in der Schweiz, du kaufst ja nicht nur die Wohnung. Du hast einen Pool, du hast einen Kinderpool, du hast ein Gym. Dort, wo wir jetzt sind, gibt es eine Laguna. Das ist eigentlich wie so ein Fake-Strand. Also es hat dann wirklich einen riesen Pool mit Sand, mit Palmen, mit Liegestühlen. Du hast Personal dort, du hast Spielplätze. Und das alles.
Aber für das zahlst du ja wahrscheinlich auch nochmal monatliche Nebenkosten, oder? Also ja. Das ist ja nicht nur im Kaufpreis drin, sondern...
Genau, du hast einen Service-Charge, den du vierteljährlich zahlst, aber das ist vergleichbar mit dem Erneuerungsfonds oder den Betriebskosten, die wir bei unserer Eigentumswohnung in der Schweiz hatten. Also das sind jetzt nicht riesige Beträge.
Kannst du das sagen? Was heisst nicht riesige Beträge?
Also jetzt etwa im Quartal sind es 1'000 Franken, die wir zahlen.
Okay. Mhm. Also irgendwo 330 Franken pro Monat.
Genau.
Für all das eben, inklusive Fitness und so weiter. Ja.
Genau. Das Einzige, was ein bisschen anders ist, ist jetzt zum Beispiel in der Schweiz, die Kosten für einen Immobilienkauf, also für das Land Department, sagen sie dort, oder für einen Makler, die Beträge sind wirklich deutlich höher und die kann man nicht über eine Hypothek finanzieren. Also da muss man sich schon bewusst sein, einerseits haben die Banken gewisse Anforderungen, das kommt dann darauf an, ob man in Dubai ein Domizil hat oder nicht. Wir haben es nicht. Hat in unserem konkreten Fall bedeutet, dass wir 35% Eigenkapital haben müssen bringen. Zusätzlich haben wir aber eben noch gute 8% vom Kaufpreis müssen auf der Seite haben, dass wir die ganzen Gebühren haben können zahlen.
Okay, eben, das heisst, du hast das finanziert und als Schweizer im Ausland mit der Schweizer Bank finanzieren, ist ja in den allermeisten Fällen nur dann möglich, wenn man in der Schweiz eine Immobilie hat und dort kann die Hypothek aufstocken und dann quasi einfach die Schulden auf dem Haus oder auf der Wohnung in der Schweiz erhöhen und mit dem Geld dann im Ausland eine Immobilie kaufen. Sonst ist es in der Schweiz fast unmöglich oder zumindest sehr schwierig.
Also ich glaube, das ist bei allen Banken ausgeschlossen. Du kannst eigentlich wirklich eben das Eigenkapital generieren über eine bestehende Hypothek, aber auch hier, das wird immer wie schwieriger. Das ist vor, ich denke, so 10, 15 Jahren ist das noch viel einfacher gewesen, denn je nachdem hast du die Hypothek wieder auf 80% können erhöhen. Und heutzutage sind die Banken schon ziemlich strikt, wenn es darum geht, dass man Eigenkapital generieren für ein anderes Objekt. Mhm.
Das heisst aber, ihr habt das lokal in Dubai finanziert.
Genau.
Und also eben als, ich sage jetzt, wenn man aus der Schweiz und in der Schweizer Bankenregulatorie ist, da ist ja eine Hypothek als Schweizer schon schwierig und kompliziert und was man alles für Dokumente muss haben. Die Bank in Dubai ist da so offen, dass die dir quasi ohne Residency, ohne dass du dort heimisch bist, dass die dir das finanzieren.
Ja, also es ist nicht jede Bank bietet die Möglichkeit, aber es gibt ein paar Banken, wo das möglich ist. Ich muss dazu sagen, es hat am Anfang immer geheissen, es ist mega easy, es ist kein Problem. Tatsächlich, du kommunizierst über WhatsApp, sicherheitstechnisch, okay. Ja. Muss man ein bisschen offen sein, sage ich jetzt mal. Ja, sie verlangen gewisse Dokumente, ist jetzt nicht viel anders als in der Schweiz. Und das Einzige, was bei uns wirklich ein bisschen kompliziert war oder was gemacht hat, dass dann für uns schon ein bisschen anstrengend geworden ist, es hat anscheinend extrem viele Anträge gegeben. Jetzt seit Anfangsjahr. Und ja, die Fristen, die sie uns genannt haben, bis wenn sie uns eine Rückmeldung geben, das ist mehrmals nicht eingehalten worden. Weil in Dubai ist es ja auch so, der Markt ist extrem dynamisch. Und du darfst eigentlich zuerst von der Bank das Okay holen. Und nachher suchst du dir die Immobilie aus. Nicht so wie in der Schweiz, wo du in der Regel, klar, du kannst es mal mit der Bank vordiskutieren, welches Budget haben wir. Nachher suchst du eine Immobilie und dann gehst du konkret mit dieser Immobilie gehst du zu der Bank. Mhm. Und in Dubai funktioniert das anders. Also du holst zuerst okay von der Bank. Sie sagen dir, welches Budget du hast, anhand von der Eigenmittel, anhand von deinem Einkommen. Dann kommst du einen sogenannten Pre-Approval über. Und oft kannst du auch nur mit dem Pre-Approval überhaupt eine Liegenschaft besichtigen. in Dubai. Mhm. Weil da kann es so gut sein, es kommt heute etwas auf den Markt, am Nachmittag kommt das jemand anschauen und sagt, ich nehme es und weg ist es.
Mhm. Also, sie weil haben er schon das Pre-Approval hat und kann sagen, schau, es wird mir ganz sicher finanziert und dann weiss auch der Makler, gut, dann muss ich es gar niemandem mehr zeigen, weil dann ist es weg.
Ja.
Ist es auch bei euch so gewesen? Habt ihr quasi dann besichtigt und gesagt, wir nehmen es?
Ja, genau. Also wir sind im Dezember, wo wir dort waren, haben wir uns ja wirklich einfach verschiedene Lagen angeschaut, weil das ist mir wichtig gewesen. Es muss an einer Lage sein, wo mir selber gefällt, wo mir zusagt. Und nachher sind wir im April noch einmal gewesen, haben eben geschaut, dass wir den Pre-Approval bekommen. Für das haben wir eben auch auf die Bank müssen gehen. Und nachher sind wir eine Immobilie besichtigen und haben dann direkt, wo wir dort waren, haben wir gesagt, wir nehmen es. Aber wir haben natürlich auch schon die Unterlagen vorher, also wie Grundrisspläne, gewisse Informationen haben wir schon vorher gehabt. Ja.
Aber vor Ort sind ihr nur eine anschauen und habt die gerade genommen?
Nein, wir haben zuerst die Lage haben wir festgelegt und für uns ist nur die Lage in Frage gekommen. Und das ist auch nur von einem Entwickler. Also das kannst du dir vorstellen, es ist wie so ein grosses Quartier und alle Wohnungen sehen mehr oder weniger gleich aus. Wir haben dort, also wir sind dort auch selber in einem Airbnb gesehen, von dem her die Bauqualität und alles schon können testen selber. Und es ist eigentlich nachher nur der Grundriss, der anders war. Mhm. Ja, und dann sind wir etwa an dieser Area, wo wir gesagt haben, oh, wenn wir etwas kaufen, sind wir etwa 3 Wohnungen anschauen und dann die eine haben wir genommen.
Spannend. Jetzt bist ja du selber Immobilienvermittlerin. Baust du das zweite Standbein als Dubai-Immobilienvermittlerin auf oder ist es gar nicht Thema?
Ist irgendwie tatsächlich mal so ein Gedanke gewesen, aber aktuell gar nichts, was ich würde verfolgen, weil jetzt wollte ich mich wirklich hier in der Schweiz konzentrieren. Und ich glaube schon, wir müssen dann vor Ort sein und das ist momentan für uns kein Thema. Obwohl ich finde, der Markt ist wirklich sehr interessant. Es ist ganz anders als in der Schweiz, also es wäre sicher eine coole Erfahrung, aber ist sicher auch gar nicht einfach, weil in Dubai gibt es so extrem viele Immobilienmakler. Ich glaube, was dort einfach ist, ja, zum Teil ist das wirklich schon ziemlich unprofessionell, wie es vorangeht. Und ich glaube, wenn du einen gewissen Qualitätsstandard hast, kannst du schon erfolgreich sein, denke ich. Mhm. Aber ist momentan kein Thema.
Okay. Nehmen wir es noch schnell gleich ein bisschen mit in die Zahlen oder auch in eure Entscheidungsfindung. Weil ihr so, du hast ja gesagt, auf der einen Seite wollt ihr sie selber nutzen und trotzdem natürlich nicht, dass sie dann 10 Monate leer steht im Jahr und ihr braucht sie nur 8 Wochen brauchen, sondern in der Zeit, wo ihr nicht dort seid, die auch vermieten. Ihr habt eine Hypothek, also ihr zahlt Zinsen, eben es gibt die Service-Fee, die ihr zahlt pro Quartal. Was schaut da unter dem Strich denn finanziell noch raus, wenn sie vermietet ist? Haben sie jetzt schon auf Airbnb oder mit was könnt ihr da rechnen, was Einnahmen, Ausgabenverhältnisse sind? Einfach so, lohnt sich das als Investment oder wie sieht es aus?
Also ich muss wirklich dazu sagen, da ist es extrem schwierig, sich ein Szenario auszurechnen, weil das ist ja von so vielen Sachen abhängig, die einfach unbekannt sind. Also einerseits die Auslastung. Klar gibt es irgendwelche Werte, wo man sagt, zu so und so viel Prozent ist es dann ausgelastet. Aber mir persönlich fehlen da wirklich die Erfahrungswerte. Wir heissen seit dem Juni Hemmersen auf Airbnb. Und ja, wir haben, glaube ich, eine Auslastung von 85% bis jetzt. Aber man muss sehen, jetzt im Sommer sind die Preise extrem tief, weil es halt eben so heiss ist. Und ja, wir kommen jetzt wahrscheinlich gerade etwas so No-No, dass wir unsere Kosten decken können. Also momentan jetzt im Sommer schaut eigentlich nichts raus. Das sieht dann natürlich im Herbst, Winter sieht das anders aus, wenn, das die gleiche oder wenn wir die gleiche Auslastung haben. Ob es effektiv so kommt, kann ich nicht sagen. Das ist natürlich schon ganz etwas anderes. Wir haben vorher die Eigentumswohnung, die wir hatten, in der Schweiz haben wir vermietet, haben hier jeden Monat gewusst, welche Kosten haben wir, welche Einnahmen haben das ganz, ganz genau können kalkulieren. Und das ist jetzt wirklich für uns auch so ein erstes Mal gewesen, dass wir eigentlich in etwas investieren, wo wir gar nicht genau können sagen, wie das rauskommt. Und darum ist es uns umso wichtiger gewesen, dass wir das eben auch selber als Ferienobjekt können nutzen können. Ich finde, da hat es ganz schnell einen anderen Charakter. Wenn es mir nur um Investment geht, ja, dann müsste ich schon noch ein bisschen mehr Fakten haben.
Dann hat es, voll bei dir, dann hat es definitiv ganz schnell einen anderen Charakter. Die Frage ist ja mehr, ob man das nicht trennen sollte. Also ob die Mischung das Ganze dann eben irgendwo schwierig macht, weil man, also nicht nur jetzt, es ist, ich meine, das muss jeder für sich entscheiden, aber wenn du beide Faktoren reinnimmst, dann hast du vielleicht am Schluss einen Kompromiss, der für beide so halb gut ist, weil ja, es ist cool als Familie, also als Ferienwohnung, aber es gäbe vielleicht gleich noch eine noch coolere, aber dann wird es schwierig mit dem Vermieten. Und vom Vermieten her gleichzeitig ist es cool zum Vermieten, aber es gäbe vielleicht gleich noch einen besseren Deal, um eigentlich ein Investment zu machen. Und dann vermischst du es am Schluss und dann hast du etwas, wo so für beides nur so halb gut ist. Ja. Ist auch nicht immer ideal.
Nein, bin ich absolut bei dir. Ich muss sagen, wir haben jetzt wirklich keine Alternative gerade gesehen auch. Also wenn es jetzt so gesehen wäre, dass ich eine super Alternative in der Schweiz gesehen hätte, dann kann es durchaus sein, dass wir jetzt eher in der Schweiz wieder investiert hätten. Und mir ist ja auch wichtig, vielleicht noch das zu sagen. Wir haben auch mit dem Verkauf von dieser Wohnung haben wir ja auch gewisse Reserven auf die Seite tun, wegen meiner Selbstständigkeit. Das war ja auch ein Punkt gewesen. Und wir gehen schon davon aus, dass sich der Immobilienmarkt in Dubai weiterhin positiv wird entwickeln. Wir kennen nicht alle Zahlen genau, das ist so. Und wir hoffen aber schon darauf, selbst wenn wir jetzt irgendwie in 5 Jahren oder so, dann gleich würde sagen, wir wollen die Wohnung wieder verkaufen, dass wir dort dann einen Gewinn daraus realisieren.
Und vielleicht halt einfach 5 Jahre gratis in der Ferien gewesen bist und alle Kosten gedeckt hast und dann noch einen Gewinn machst mit dem Verkauf.
Ja, aber vielleicht zu dem Thema, was man noch sagen kann, weil ich glaube, wenn man sich so in der Social Media so ein paar Mal zu lange auf den Reels ist zu dem Thema, dann wird man nachher richtig zugespammt und es wird einem dort sehr viel versprochen. Ob das stimmt, ich weiß nicht. Also das heisst zum Beispiel auch immer, man soll in Off-Plan-Immobilien investieren. Das macht ja ein Großteil in Dubai sind Off-Plan-Immobilien, die halt im Bau sind. Und in den letzten Jahren ist das...
Also das heisst einfach, wo die noch nicht fertig sind, sondern nur auf einmal planen.
Ja, genau, und dann geht es halt irgendwie noch 2-3 Jahre, bis dann kannst du einziehen. Und in den letzten Jahren ist es effektiv so gewesen, also du hast extrem viel Geld können verdienen, wenn du vor 3 Jahren in so ein Objekt investiert hast. Heute ist es fertig und du verkaufst es. Ja, du hast wirklich eine super Rendite. Aber das ist halt immer, ja, die Frage ist, dass läuft es die nächsten 3 Jahre weiter so? Das ist ein Risiko und das muss nachher jeder selber für sich wissen. Hat er das Budget, dass es so ein Risiko kann eingehen? Oder will er dann eher vielleicht eine Investition machen, die noch ein bisschen sicherer ist, wo man ein bisschen mehr kann abschätzen kann, wie das wirklich läuft? Weil das hängt ja auch nicht nur von Dubai selber ab. Ich meine, gerade jetzt mit dem Krieg, der ausgebrochen ist, vielleicht kann auch das eine Auswirkung haben auf ein Land. Ja, ich finde, da kommt es immer auch auf die eigenen Möglichkeiten drauf an, wenn man so eine Entscheidung trifft.
Definitiv. Und online, in deinen Reels, wird doch alles immer besser verkauft, als es effektiv ist.
Ja, oft, denke ich auch. Oder es wird halt
also eben, das Schöne verzählt. Vom Prozess, wie du es gesagt hast, vom Prozess, wo du geheißen hast, das ist super einfach, du brauchst so, zack, zack, kannst du es machen. Von der Finanzierung, ja, da hast du Banken, die finanzieren dir das. Und am Schluss merkst du dann, es ist ja auch gegangen und vielleicht ist es ein super Deal in 5 Jahren, aber es ist gleich, ihr seid 3-mal in Dubai gewesen, ihr habt dort runter müssen fliegen, um es mal anschauen, um die Wohnung dann kaufen und besichtigen. Klar, könntest du es auch von der Schweiz aus machen, dann hast du müssen auf die Bank, vielleicht haben die dich auch noch vor Ort wählen. Ja. Also der Prozess ist ja dann trotzdem wahrscheinlich ein bisschen komplizierter gewesen, wie er dir in diesen Reels einfach beschrieben worden ist.
Das auf jeden Fall. Und darum finde ich, wenn man so etwas macht, dann muss man wirklich überzeugt sein vom Ort. Und das ist jetzt bei uns der Fall. Wir sagen, also bei uns, das ist jetzt, wir sind nicht nur nachher die anderen 2 Mal auf Dubai gegangen wegen dieser Wohnung. Wir haben das mit Ferien verbunden. Das war eine schöne Familienzeit gewesen. Und das ist, mir persönlich ist das jetzt wichtig gewesen bei dieser Angelegenheit, dass es halt eben nicht nur ein Investment ist, sondern dass es ein Ort ist, wo mir selber gefällt, wo ich begeistert bin, wo ich mich freue, wenn ich das nächste Mal gehen kann.
Das ist doch schön. Hey, Laurence. Mega spannend gewesen. Zum Abschluss, jetzt vielleicht lasst ihr jemanden aus dem Solothurnischen zu, der gerade irgendwie eine Immobilie hat, die er verkaufen will. Mach noch schnell ein bisschen Werbung für dich. Hey, wo erreicht man dich? In welchem Fall soll man dich kontaktieren mit deiner Firma?
Ja, also wenn jemand seine Immobilie möchte verkaufen und Unterstützung braucht, dann sehr gerne bei mir melden. Ich habe eine Homepage www.viareal.ch. Dort kann man mehr erreichen. Da sind auch alle Kontaktdetails drauf. Da könnt ihr auch gerne auf Instagram folgen. @Viareal_GmbH. Dort sieht man auch so ein bisschen, wie sich mein Geschäft weiterentwickelt.
Perfekt. Hey, danke viel mal für deine Zeit. Bist du da gewesen? Viel Erfolg in Zukunft. Ich hoffe, dass es so weitergeht und sich mit deinem Mandat weiter beschleunigt.
Dankeschön.
Mach's gut, gell?
Tschüss. Schönen Tag noch, danke. Ciao.